ARD. Eine neue Folge Wild Wild Web findet ihr jeden Donnerstag hier in diesem Feed.
André.
Ja.
Wo wir das letzte Mal geendet sind. Kurzer Recap. Thiel erkennt für sich, es gibt auf der Welt keine freien Orte. Und findet jetzt quasi drei Orte, die ihm noch Hoffnung geben für Freiheit. Das erste, Cyberspace.
Mhm, das Internet.
Zweitens, Outer Space.
Mhm, der Mars.
Zum Beispiel. Und drittens,
Lustige kleine Inseln, bevor sie die ewige Kreuzfahrt.
Ja, das dritte stellt sich relativ schnell als Flop heraus. Thiel distanziert sich dann auch von dieser Seasteading-Idee, sagt, ja, es ist einfach nicht realistisch, es funktioniert halt nicht.
Mhm.
Aber was er auch prophezeit hat am Ende der letzten Folge, ist, dass sich für immer verändern wird, wie die Welt regiert wird. Und dass die Leute quasi an den Start des 21. Jahrhunderts zurückschauen werden und sagen werden, hier wurden die Weichen für etwas anderes gestellt. Da ist auf jeden Fall was dran. Und in dieser Folge geht es darum, wie Thiel und Musk und die Leute, die wir schon kennengelernt haben, wie sie die Regierung des mächtigsten Staats der Welt jetzt gerade formen. Das ist Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet. Ich bin Janne Knödler.
Und ich, André Derhörmeier. Heute Bad Bromance Teil 3. Elon Musk, Peter Thiel und ihr Weg an die Macht. Die ersten beiden Teile findet ihr hier im Feed.
Kapitel 1. Dark Enlightenment. Wir fangen mit einem etwas strangen Charakter an. Der wird einen erstaunlich großen Einfluss auf unsere Geschichte haben. Ich habe eine Weile überlegt, wie sehr wir über den reden sollen, weil natürlich profitiert er auch davon, dass alle denken, dass er sehr wichtig ist. Aber auf eine Art wird er auch sehr wichtig. Das ist ein Typ mit einem Blog und er schreibt unter dem Namen Mencius Moldbug.
Mencius
Moldbug.
Also ich finde, das könnte ein 1A Harry Potter Name sein.
Mhm. Der wächst in San Francisco auf, ist Programmierer, der macht bei der ersten Dotcom-Bubble ein bisschen Cash und 2007 fängt er eben seinen Blog an. Und auf diesem Blog, da geht's wirklich um alles. Da geht's irgendwie um koreanische Politik, da geht's um Macroeconomic Theory, da geht's um Anarchie und er zitiert gerne Tolkien.
Aha.
Ich glaube langsam
schließt sich der Kreis. Oder sollten wir sagen, der Ring? Entschuldigung.
Und George.
Ich entschuldige mich jetzt einfach für alles, was ich sage. Entschuldigung.
Also er zitiert gerne Tolkien und George Lucas. Und es geht darum, was schiefläuft. In Amerika gerade.
Mhm.
Und er hatte auch so eine Analyse. Das Problem in Amerika ist zu viel Demokratie. Amerika leidet unter, ich zitiere, chronic kinglessness.
Mhm.
Also einem fehlenden König. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Talk von ihm.
You need a CEO. And a national CEO is what's called a dictator. It's the same thing. If Americans want to change their government, they're going to have to get over the dictator phobia. Also er sagt, wenn man die Regierung oder die Art und Weise, wie unsere Regierung funktioniert, wirklich verändern will, dann bräuchte man eigentlich einen CEO, also Unternehmenslogik, und müsste die übertragen auf Amerika. Und ein CEO im politischen Sinne wäre ein Diktator.
Und wenn die Amerikaner wirklich was verändern wollen, dann müssen sie ihre Dictator-Phobia, also ihre Angst vor dem Diktator, endlich hinter sich lassen.
Ja, krass. Also es ist einfach eins zu eins eine Logik zu nehmen, die halt in Unternehmen irgendwie gang und gäbe ist und die einfach auf die Politik zu übertragen und zu sagen, das wäre die Lösung. Finde ich jetzt ein bisschen simpel, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ganz viel von dem, was er schreibt, das ist so, also vor allem radikal, am Rande des Sagbaren oder ziemlich weit darüber hinaus. Und eigentlich fast immer ziemlich rechts. Der Vergleich zum Beispiel mal Nelson Mandela mit Breivik, diesem Attentäter, der in Norwegen 77 Leute ermordet hat.
Okay.
Er fragt, ob das Ende der Sklaverei wirklich gut für schwarze Menschen war. So, man wird ja wohl noch fragen dürfen. Er schreibt auch, was er zu der Frage, was man mit den Progressiven machen würde, wenn man dann das Land übernimmt mit einem Diktator, dass man die nicht verschwenden sollte, sondern in Biodiesel verwenden könnte.
Okay, das klingt ja wirklich nach einem, also edgy Joke.
Ja, also ich glaube genau, das ist die Sache. Er schreibt von humanem Genozid und so. Also er sagt Dinge, wo die Leute denken, ja, das kann er nicht ernst meinen. Man könnte Mencius Moldbug jetzt als Spinner abtun. Würde ich auch gerne. Ne, jemand, der halt in seinem Keller einen Blog schreibt. Und gleichzeitig ist es eben so, dass sein Blog anfängt, in bestimmten Kreisen zu zirkulieren. Und bestimmte Menschen sich inspiriert davon fühlen. Und bestimmte Menschen zu Förderern von ihm werden. Und diese Menschen, die werden extrem mächtig. Einer davon ist Peter Thiel. Es ist gar nicht so leicht rauszufinden, wann die beiden sich eigentlich kennengelernt haben und wie close die beiden sind. Also Peter Thiel und Mencius Moldbug, der im echten Leben übrigens Curtis Yarvin heißt. Der fängt den Blog 2007 an, da ist er gerade 33 und, wie gesagt, Softwareentwickler.
Kann ich den mal sehen?
Yes, of course. Hier ist er bei einem Auftritt einer Konferenz.
Schwierig zu beschreiben, sieht so normal aus, finde ich. Mhm. Mann mittleren Alters, Brille, etwas längere braune Haare, guckt ein bisschen schlecht gelaunt, finde ich.
Ja, es geht da auch um sein Lieblingsthema, wie man die Regierung rebooten müsste.
Mhm.
Hat so ein Holzfällerhemd an, oder?
Ja, stimmt, kariertes Hemd, kariertes braunes Hemd.
Ja, sieht eigentlich voll normal aus.
Mhm.
Der Thiel-Biograf Max Chefkin schreibt, dass dieser Blog irgendwann so im Thiel-Versum, also um Thiel herum, immer wieder gelesen wird und zitiert. Thiel trifft ihn dann auf jeden Fall und investiert 2013 in das Startup von Curtis Yarvin. Yarvin schreibt in Nachrichten, die später geleakt werden, dass er die Wahl bei Peter Thiel zu Hause geschaut hat. Man geht davon aus, dass das 2016 war, als Trump zum ersten Mal gewählt wird. Und er schreibt, dass er Thiel coacht. Und dass Thiel fully enlightened sei.
Mhm. Erleuchtet.
Genau. Oder aufgeklärt, ne? Mhm. Enlightenment, die Aufklärung. Ja. Curtis Yarvin selber nennt seine Bewegung auch Dark Enlightenment. Und Thiel sei vollkommen enlightened, aber sei halt nach außen vorsichtig mit dieser Connection.
Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, dass sie sich selbst Dark Enlightenment nennen. Also, dass sie stolz darauf zu sein scheinen, dass sie die dunkle Bewegung sind, die böse Bewegung. Es klingt, als würden sie in Star Wars Logik gerne das Imperium sein und wären stolz darauf.
Thiel liest ja auch eine Fanfiction von Tolkien, also von Herr der Ringe, in der die Geschichte so ein bisschen umgedreht wird und in der Saruman, der böse Zauberer quasi und Sauron, eigentlich die Guten sind, die mithilfe der Orks mit Wissenschaft und Technik versuchen, die Welt voranzubringen. Und Gandalf und die Hobbits und so, das sind so spirituelle, esoterische Naturmenschen, die versuchen, den Fortschritt aufzuhalten.
Mm.
The Last Ringbearer heißt diese Fanfiction. Und Thiel gefällt die auf jeden Fall.
Also so ein bisschen so ein, ihr denkt alle, dass das total böse ist, was ich sage. Dabei ist es eigentlich nur rational. Aber mein Gott, wenn ihr das nicht versteht, dann owne ich diesen Begriff halt. Und dann sage ich selber so, ja, ich bin der Böse.
Eure Political Correctness hält euch davon ab, das wirklich zu erkennen. Thiel ist eine ganze Zeit lang ziemlich alleine mit dieser Einstellung im Silicon Valley. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen, ne? Das ist die Zeit, in der Tech eng wird mit der Obama-Regierung, in der Black Lives Matter groß wird, in der gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt wird. So ein Narrativ vom niemals endenden Fortschritt. Die Welt wird immer besser, gerechter.
Mhm. Yes, we can.
Thiel hasst es.
Mhm.
Und dann, 2016, sieht er seinen Moment gekommen. Weil da jemand ist, der glaubt Thiel seine Vision Realität machen kann. Kapitel 2: The Builder. Also, es ist der 21. Juli 2016. Hier ist ein Video.
Mhm. Also, wir sind bei einer Wahlkampfveranstaltung oder bei...
Genau, ist der letzte Tag der Republican National Convention.
Ah, okay.
Good evening. I'm Peter Thiel.
Genau, eine große Halle, Riesenpublikum. Und Peter Thiel, unser Buddy, kommt auf die Bühne im Anzug und er wirkt sehr aufgeregt, sehr positiv aufgeregt.
I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder. And it's time to rebuild America.
Ja, wie so ein Kind, wenn es Geschenke gibt an Weihnachten.
Aber auch, so. Finde ich, angespannt. Also positiv aufgeregt, ja, aber angespannt. Ja.
Und Peter Thiel, er sagt, ich bin wie Donald Trump kein Politiker, aber das ist gut, weil wir sind Leute, die was aufbauen wollen.
When I was a kid, the great debate was about how to defeat the Soviet Union. And we won.
Okay, also er sagt, als ich ein Kind war, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir den Kalten Krieg gewinnen können, und wir haben gewonnen. Und jetzt reden alle nur noch darüber, wer welche Toilette benutzen darf. Und deshalb kommen wir nicht voran. Also er spielt diese Dinge gegeneinander aus, und das ist ja was, was wir schon lange von ihm kennen.
Ja.
Of course, every American has a unique identity. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American.
Was, glaube ich, interessant ist, weil das erste Mal ist, dass ich es jetzt so wahrnehme, dass er seine Sexualität so öffentlich eine Bühne gibt. Also das war vorher nie so richtig ein Thema, und jetzt macht er das.
Das hat sowas von, schaut her, ich bin eine Minderheit und deswegen kann ich euch sagen, Identitätspolitik, das ist Müll. Am wichtigsten ist, dass ich Amerikaner bin.
Mhm.
Das war 2016 im Juli, und das war schon für viele ein einigermaßen erstaunender Moment. Also warum ist er dieser Tech-Guy und warum ist er so rechts?
Mhm.
So Donald Trump doesn't have a lot of friends in Silicon Valley, but he has at least one.
Die Rede läuft überall im Fernsehen.
Billionaire investor Peter Thiel, who made history in Cleveland tonight.
Auf Social Media. Und die Leute aus der Tech-Welt, die sind verwundert.
Has he gone crazy? Why does he have the views he has?
Thiel sagt später darüber, dass viele Leute sehr überrascht waren. Und dass er nie verstanden hat, warum. Weil es für ihn one of the least contrarian things I've ever done. Also eine der am wenigsten kontroversen Dinge sei, die ich je getan habe.
Mhm.
Wir wissen, was Thiel so schreibt. Ja. Wir haben das hier besprochen.
Ich wollte es gerade sagen,
da,
ja.
Da ist es nicht besonders
überraschend.
Wenn man
sich die Geschichte von vorne anschaut, dann wirkt es relativ nach einer logischen Konsequenz.
Aber damals ist es nicht der vorherrschende Geist im Silicon Valley. Ja. Damals reiht er sich nicht ein in eine lange Reihe von Gründern oder Investoren, die sich so hinter Trump stellen. Viele sehen das damals als riskante Wette. Aber es ist eine Wette, die für Thiel verdammt gut ausgeht. Wie wir alle wissen, Trump gewinnt.
Aber kurz sag einmal, warum eine riskante Wette?
Naja, weil er sich so hinter Trump stellt. Und das ist überhaupt nicht der vorherrschende Zeitgeist unter Gründern, unter Investoren. Und damals ist der vorherrschende Geist eher für sozialen Fortschritt zu sein. Gegen Marginalisierung von Menschen und sowas. Mhm. Wenn jetzt Trump verliert, könnte es schwer sein, Investoren beispielsweise zu finden.
Und er ist natürlich auch sehr abhängig von Regierungsaufträgen, ne? Also mit Palantir.
Das auch, ja, klar. Das kann natürlich Gift sein für Investoren, jemand, der sich so sehr politisch äußert. Und zwar zu so einem radikalen Kandidaten. Ja, von dem wenige glauben, dass er gewinnen wird. Aber wir wissen alle, Trump gewinnt. Und Thiel wird in den nächsten Monaten zu einem ziemlich wichtigen Berater für Trump. Und schafft es auch, einige seiner Leute in diese Transitionsteams zu bekommen. Also die dann quasi organisieren, wie die neue Regierung aussehen wird. Und er organisiert auch immer wieder Treffen, also fungiert als so eine Liaison zwischen Trump und dem Silicon Valley. Trump sucht damals krass die Nähe von Businessleuten, von Unternehmern. Und auch von einer Person, das war damals total überraschend.
Wir reden natürlich über Elon.
Mhm.
Und das heißt, der ist damals schon in Trumps Nähe. Das würde mich wirklich überraschen, wenn wir jetzt über 2016, 17, 18 so reden. Da habe ich Elon überhaupt nicht als im Trump-Lager im Kopf.
Das ist quasi, bevor die große Elon-Transformation vor den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Trumps Regierung beruft ihn in drei Gremien ein, die quasi den Präsidenten beraten sollen. Also da geht es um Fabrikarbeit, geht es um ein Forum für Strategie, also einfach Wirtschaftsberatung, Infrastruktur.
Krass, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm.
Musk ist damals ein Typ, der sich total dafür einsetzt, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden, right? Also der ist Mr.
Tesla.
Mr. Tesla. Hier ist ein Ausschnitt von ihm von einem Interview von 2015, also ein Jahr davor. Und Elon sagt da, das größte Problem, das wir dieses Jahrhundert lösen müssen, ist, nachhaltige Energiequellen zu finden.
This really is quite a serious problem. People really should take this quite seriously. Why would you run this crazy experiment of changing the chemical composition of the atmosphere and oceans by adding enormous amounts of CO2? That's crazy. That is the dumbest experiment in history by far.
Keine gute Idee, so ein großes Experiment mit der gesamten Atmosphäre zu machen.
Und es wirkt damals so, als wollte Elon wirklich die Regierung von innen verändern, damit sie endlich Nachhaltigkeit ernst nimmt. Und das macht er bis zum 1. Juni 2017. Weil da steigt Trump aus dem Pariser Klimaabkommen raus. Mhm. Und Elon Musk ist damals quasi so viel Mr. Umwelt, Mr. Klima, dass er dann ankündigt, unter diesen Umständen kann ich da nicht mehr mitmachen. Sein Tweet, vielleicht kannst du ihn kurz...
Elon Musk tweetet, ich verlasse die Beratergremien, der Klimawandel ist real. Den Pariser Vertrag zu verlassen ist nicht gut für Amerika oder die Welt.
Also es ist was passiert in der Zwischenzeit, offensichtlich, weil das ist nicht der Elon, den wir heute kennen.
Ja.
Und ich glaube, um zu verstehen, was sich da verändert hat, muss man ein bisschen rauszoomen, weil sich einfach auch die Beziehung zwischen der Tech-Welt und den Liberals verändert hat seitdem. Kapitel 3 Dark Elon. Also, wir erinnern uns. Als Trump 2016 zum ersten Mal gewählt wird, da geht ein Schock durch die Welt. Und alle sind so, wer ist daran schuld? Wer ist der Schuldige? Und es ist ganz schnell.
Das Internet, die sozialen Medien, Facebook.
Genau, vor allem Facebook. Davor war es irgendwie so, yeah, connecting the world. Und jetzt ist irgendwie so, ihr zerstört gerade die Demokratie, ihr zerstört gerade die Welt. Auch Elon Musk bekommt es zu spüren. Er, der davor irgendwie so Posterboy für irgendwie Progressive war, weil der ist innovativ, bringt die E-Mobilität voran und hat Vision, ne? Der wird plötzlich kritisiert, weil er zum Beispiel Gewerkschaften verhindert. Dann gibt es diese Rassismusvorwürfe bei Tesla. Es gibt Klagen von Leuten, die sagen, dass sie diskriminiert wurden am Arbeitsplatz. Und Elon bekommt diesen Gegenwind zu spüren und das hält er gar nicht aus. Und auf diese Gemengelage trifft jetzt die Pandemie.
Oh, wow, ja, das kommt auch noch. Oh mein Gott.
Ja, das kommt auch noch. Ja. Das ist wirklich, die Pandemie ist ein Brandbeschleuniger für ungefähr alles Schlechte auf der Welt.
Und was passiert?
Also Musk fällt ziemlich schnell auf als jemand, der sich nicht an die Vorgaben halten möchte. Also im Frühjahr 2020 ist der erste große Lockdown, auch in Kalifornien, wo ja auch seine Tesla-Fabrik damals ist. Und er, der davon ausgeht, dass seine Arbeit, sein Unternehmen essentiell für die Menschheit sind, der sieht es überhaupt nicht ein, dass da jetzt irgendwas geschlossen werden soll, weil es irgendein Virus gibt. Magst du den Tweet vielleicht kurz vorlesen?
Ich werde am Band stehen mit allen anderen und wenn jemand dafür festgenommen wird, bitte ich darum, dass ich es bin. Okay, da inszeniert er sich schon als Freiheitskämpfer. Ich weiß nicht, ob er jemals schon am Band stand bei Tesla.
Er will seine Fabriken nicht schließen. Und er schließt sie auch teilweise nicht. Und er sagt auch Leuten, sie sollen zur Arbeit kommen, auch wenn sie eigentlich laut Vorgaben des Staates zu Hause bleiben sollen.
Ganz am Anfang schon. Wow.
Man merkt zu der Zeit, dass Elon Musk extrem viel Zeit auf Twitter verbringt und da auch immer tiefer in so ein Ökosystem gerät, wo es viele Verschwörungserzählungen gibt, wo es Fehlinformationen zur Pandemie gibt. Und er repostet sehr viel davon. Also auch solche Sachen wie take the red pill, ne, nimm die rote Pille. Ist ein Begriff aus der Matrix, aber es ist wohl auch so, dass Curtis Yarvin diesen Begriff richtig groß gemacht hat.
Von dem kommt das? Also von dem Typen, über den wir am Anfang gesprochen haben?
Ganz genau, dieser Philosoph. Also dieser Blogger. Wir nennen ihn jetzt mal nicht Philosophen. Also es ist ein Begriff aus der Matrix, den diese Menschen extrem gerne benutzen, als eben die Leute, die aufgewacht sind und die Wahrheit sehen.
Ist das schon wieder so gut, dass es auch wieder aus einem Film ist. Und langsam glaube ich, das eigentliche Problem sind diese ganzen, ist Hollywood, sind diese ganzen Erzählungen. Also Herr der Ringe, Star Wars, Matrix. Das sind natürlich große Blockbuster-Filme und die natürlich nach einem ganz einfachen Schema, super vereinfachten Schema funktionieren, gut gegen böse und so weiter, damit man sich das als Film gut anschauen kann. Und ich glaube, uns allen ist doch eigentlich klar, dass man das nicht eins zu eins auf die Welt übertragen sollte.
Diese Idee, dass es quasi einen auserkorenen Helden...
Ja, ja, genau, der Auserwählte.
Genau. Und dass der jetzt hier ist, um die Welt zu retten.
Ja.
Und zumindest ein Elon Musk fährt diese Rhetorik auch immer wieder. Ungefähr zu der Zeit passiert auch in Elon Musks persönlichem Leben etwas, was für ihn relativ signifikant ist. Und zwar lässt Elon Musks ältestes lebendes Kind, Vivian, im Juni 2022 ihren Eintrag zum Geschlecht ändern und ist damit offiziell vor dem Gesetz eine Frau. Sie schreibt im Antrag, sie möchte ihren Namen ändern, weil sie nicht länger mit ihrem Vater zusammenlebt und nicht wünscht, to be related to my biological father in any way, shape or form. Also mit meinem biologischen Vater auf irgendeine Art verwandt zu sein.
Mhm.
Und Elon Musk reagiert nicht so gut darauf damals. Hier spricht er darüber, wie das aus seiner Sicht damals ablief mit Vivian.
Yeah, well, I mean, going back to the so-called gender-affirming care, which is...
Okay, das ist ein Interview mit Jordan Peterson.
I can't, it's evil. Literally can't imagine anything worse than that.
Yes, it's evil.
Ja, ich erinnere mich auch dran. Ich habe das auch, gesehen.
I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys. It's incredibly evil, and I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. And so I lost my son essentially. So my son is dead, killed by the woke mind virus.
Man muss sagen, wenn man noch so den Elon von der ersten Folge im Kopf hat, da wo er sein Racecar bekommen hat und irgendwie so ein junger, positiver Typ war, wenn man die beiden Bilder mal nebeneinander hält, also jetzt sieht er wirklich sehr anders aus. Sieht, stützt hier seinen Kopf so auf seine Hand ab, sieht super frustriert aus, gefühlt 1000 Jahre älter, obwohl die Hairline immer noch besser ist als früher.
Ich glaube, er ist auch nicht so zufrieden.
Ja, ganz und gar nicht wahrscheinlich. Also er sagt, er wurde eigentlich da reingetrickst, dass er die Papiere unterschrieben hat für die Geschlechtsangleichung. Und er sagt, my son was killed by the woke mind virus.
Musk möchte nicht akzeptieren, dass seine Tochter eine Tochter ist.
Ja, und also, wenn er es so sagen würde, es fällt mir schwer, das zu akzeptieren oder so, aber dann direkt zu sagen, mein Sohn ist tot.
Ja. Man könnte das jetzt so erzählen, und das macht Musk auch immer wieder, Elon Musks Kind ist trans und das radikalisiert ihn. Jetzt ändert er sich und wird plötzlich zum rechten Anti-Gender-Ideologe. Ich finde diese Erzählung total gefährlich, weil es ist ja niemand anderes daran schuld oder dafür verantwortlich, wenn Musk jetzt irgendwie so ein rechter Edgelord wird. Da wird vorher irgendwas in ihm gewesen sein und da passieren auch noch ganz viele andere Dinge. Aber es ist schon so, zu dieser Zeit festigt sich Musks Mission und das ist Kill the Woke Mind Virus.
Müssen wir kurz erklären, was das ist?
Das ist dieser Begriff, den Rechte benutzen und damit eigentlich alles meinen, was mit Diskriminierung zu tun hat. Also Feminismus, Antirassismus, das ist alles woke. Und das ist jetzt der Gegner für Elon. Und er findet auch den Ort, an dem er den Woke Mind Virus in Anführungszeichen bekämpfen will. Und das ist Twitter. Ich zeige dir jetzt nochmal eine Nachricht vom 16.11., die da plötzlich sehr viele Leute in ihrem E-Mail-Postfach gefunden haben.
Okay. A fork in the road. Ab jetzt, um ein bahnbrechendes Twitter 2.0 aufzubauen und in einer wettbewerbsorientierten Welt erfolgreich zu sein, müssen wir extrem hardcore sein. Wenn du Teil des neuen Twitter sein willst, klicke bitte unten auf Ja. Das ist die Mail, nachdem er Twitter gekauft hat, die er rausschickt.
Vielleicht erinnerst du dich noch daran, das hat irgendwie das gegenüber Monate hin und her. wurden auch die Gerichte eingeschaltet. Naja, am Ende hat er es auf jeden Fall gekauft. Ja, und was er jetzt macht mit Twitter ist, also er baut jetzt dieses Unternehmen radikal um. Er feuert erstmal die Manager. Inzwischen sagt er, dass er die Belegschaft von 8000 Leuten auf 1500 MitarbeiterInnen reduziert hat. Und er verändert die Regeln zu Hate Speech, zu Fake News und sowas. Und er passt auch immer wieder den Algorithmus so an, dass seine Beiträge irgendwie magischerweise ganz oben erscheinen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Er macht sich zum Alleinherrscher von Twitter und baut extrem viele Kontrollmechanismen ab und sagt eigentlich, wenn ihr nicht mitgeht, dann seid ihr halt raus. Bye. Und auch eine Sache, die er macht, ist, dass er Donald Trump zurückholt, der damals gesperrt wurde wegen seiner Rolle am 6. Januar. Und Musk holt ihn zurück. Und das, was er da macht bei Twitter, das ist schon interessant, weil das einfach eine Blaupause wird für das, was er eigentlich heute macht.
Kapitel 4: Tealbilly Elegy.
Okay. Wir springen jetzt noch ein paar Jahre. Wir sind im April 2024 und da sitzt Elon Musk bei einem alten Buddy von ihm am Dinnertisch. Dieser Buddy ist David Sacks. Wir haben jetzt schon öfter über David Sacks geredet, der taucht immer mal wieder auf, hat auch eine Südafrika-Connection wie Musk und Thiel. Wir kennen ihn noch von PayPal.
Sogar noch von vorher, von der Stanford Review, von dem Magazin von Peter Thiel.
Stimmt.
Und der Ausgabe über Vergewaltigung. Ja. Wir erinnern uns gerne.
Für David Sacks ist es ziemlich gut gelaufen seitdem. Der hat in Palantir investiert und auch in SpaceX und wird sehr reich und einflussreich. Und im April 2024 richtet er dann eben dieses Dinner aus in seinem fancy, minimalistischen 23-Millionen-Dollar-Haus in den Hollywood Hills. Und eingeladen sind ganz viele reiche, mächtige Menschen, die dann mit ihren dicken Karren davor fahren. Also da ist Rupert Murdoch, der Verleger. Travis Kalanick, das war früher der Uber-CEO und Gründer. Und unter anderem eben auch Elon Musk und Peter Thiel.
Oh, sie sind in einem Raum.
Genau, die sitzen mal wieder zusammen an einem Tisch. Und worum es geht ist, verhindern, dass Joe Biden wiedergewählt wird. Der ist damals noch Kandidat der Demokraten. Also Biden ist jetzt quasi der Feind, der diese Männer wieder miteinander an den Tisch bringt und wieder vereint. Der ist zwar alt und auch nicht besonders beliebt, aber Trump halt auch nicht. Es ist also klar, die Männer da bei Sacks zu Hause, die brauchen einen Plan. Und Peter Thiel sagt so, ich kenne da so einen Typen. Das ist ein bisschen überraschender Vorschlag, to be honest, weil dieser Typ, der ist auch bekannt für Aussagen wie
Trump is a really bad candidate and frankly I think a really bad person.
J.D. Vance, der heutige Vizepräsident. Und er sagt, Trump ist ein wirklich schlechter Kandidat und sogar ein schlechter Mensch.
Das Video ist von 2016 und damals noch totaler Anti-Trumper. J.D. Vance ist eigentlich so richtig bekannt geworden, weil der ein Buch geschrieben hat, Hillbilly Elegy, über seine Kindheit, über sein Aufwachsen in der armen, weißen Arbeiterklasse. Die Mutter hatte Drogenprobleme. Er hat es dann aber geschafft, in Yale zu studieren, hat dort Jura studiert und ist ein totaler Thiel-Guy.
I first met him in 2011. You know, he worked for one of my venture funds and became friends over the years and he was a very thoughtful person who thought very deeply about a lot of these issues.
Der lernt Peter Thiel 2011 in Yale bei einem Vortrag kennen und er schreibt später, dass es ein Moment gewesen sei, der sein Leben verändert hat. Nach ein paar Jahren als Anwalt fängt er dann 2016 an, für Thiel zu arbeiten bei Mithril Capital. Das ist eine Risikokapitalfirma. Übrigens auch eine Herr-der-Ringe-Referenz, genau.
Dieses Kettenhemd, glaube ich.
Und der schreibt 2020 in einem Essay über Peter Thiel. Das Essay heißt How I Joined the Resistance, wie ich dem Widerstand beigetreten bin. Und das kannst du vielleicht mal vorlesen. Hier fängt's an.
Peters Vortrag bleibt der bedeutendste Moment meiner Zeit an der Yale Law School. Er brachte ein Gefühl auf den Punkt, das bis dahin unklar und unausgesprochen geblieben war, dass ich von Leistung an sich besessen war. Ich blickte in die Zukunft und erkannte, dass ich ein verzweifeltes Rennen gelaufen war, bei dem der Hauptpreis ein Job war, den ich hasste. Aber Peter hinterließ mir noch etwas. Er war möglicherweise der klügste Mensch, den ich je getroffen hatte. Aber er war auch Christ.
Kleine Side Note, Vance konvertiert auch, wie er es eben sagt, auch wegen Thiel zum Katholizismus.
Also es hat mich auch ein bisschen an Peter Thiel selbst erinnert, der ja auch immer unfassbar leistungsorientiert war und dann in einem Job gelandet ist, den er gehasst hat und dann sein ganzes Leben auf den Kopf
auch
gestellt hat.
Auch als Anwalt.
Auch als Anwalt, stimmt. Und dann irgendwann so einen Bruch zu haben und zu realisieren, aber das ganze System gefällt mir eigentlich nicht. Ich möchte was Größeres tun noch.
Es gibt irgendwie so ein höheres Calling, irgendwie eine höhere Macht, der ich dienen möchte.
Ja.
Nicht nur meiner eigenen Ambition und diesen, ja, vielleicht auch diesen weltlichen Werten wie irgendwie Geld oder Ansehen, sondern es gibt etwas Höheres, etwas Größeres, für das ich arbeite.
Für mich war es jetzt ein bisschen eine Überraschung, dass wir am Ende dann noch beim Christentum landen. Aber klar.
Ich finde es schon, ich
finde es auch spannend.
Ich finde es bemerkenswert.
Ich würde gerne Peter Thiel fragen, wie er das miteinander vereint. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Video auf YouTube, wo er 2 Stunden darüber redet und man am Ende nichts versteht.
Safe. Ja.
Ja.
Also Thiel und Vance werden gute Freunde. Thiel ist es dann auch, der J.D. Vance verschiedenen Investoren vorstellt im Silicon Valley, also der ihn da connected, unter anderem auch mit seinem früheren PayPal-Buddy David Sachs, der auch ein enger Freund wird von J.D. Vance und so einer seiner großen Förderer. Und Thiel ist es tatsächlich auch, der J.D. Vance und Trump connected.
Hm.
Das ist 2021, da trifft Vance Trump in Mar-a-Lago und seit diesem Treffen spricht er gar nicht mehr so kritisch über Trump. Hier zum Beispiel ist ein Video von CNN von 2021 und da sagt er, verurteilt mich nicht dafür, was ich damals an kritischen Sachen gesagt habe.
I've been very open about the fact that I did say those critical things and I regret them and I regret being wrong about the guy. I think that he was a good president. I think he made a lot of good decisions for people and I think he took a lot of flack.
Ja, ich habe das gesagt, aber ich habe meine Meinung geändert.
Ganz
ja.
Genau. Es ist damals auch so, dass J.D. Vance Trump braucht, weil J.D. Vance vorhat, sich für ein politisches Amt zu bewerben, was dann mit Thiels Hilfe tatsächlich auch gelingt. Also Thiel macht ihn mit der größten Spende, die es je in einem Senatsrennen gegeben hat, zum Senator von Ohio. Und natürlich ganz wichtig dafür ist, dass Trump ihn empfiehlt, was er dann auch macht. Und in Vances politischen Plänen, in seinen Ankündigungen, treffen wir tatsächlich auch einen alten Bekannten, den Blogger vom Anfang. Das hier ist aus einem Podcast und es geht darum, wie man eine Regierung umkrempelt.
There's this guy Curtis Yarvin, who's written about
Curtis
some of these
Yarvin.
Things. And so one is to basically accept that this entire thing is going to fall in on itself, right?
Also Vance scheint Curtis Yarvin gelesen zu haben und erklärt es dann so, dass eigentlich ein Zusammenbruch des ganzen Landes, der USA, sowieso kommen wird und Konservative sollen sich einfach so positionieren, dass sie dann wieder helfen können, das Land aufzubauen. Also wahrscheinlich nach ihren Ideen.
I tend to think that we should seize the institutions of the left and turn them against the left, right? We need like a de-wokification program in the United States, right?
Was ich krass finde, wo nimmt er das her, dass das Land zusammenbricht.
Also er sagt, er sieht es nicht ganz so pessimistisch. Er sagt quasi, es wird kein kompletter Zusammenbruch kommen, sondern wir können diesen Prozess auch schaffen ohne diesen Zusammenbruch, dass wir die Institutionen gegen die Linken drehen. An einer anderen Stelle vergleicht Vance es auch mit der Entnazifizierung in Deutschland. Also das quasi, was man machen müsste, sei, dass man quasi diese alten Nazis, die überall in den Institutionen sitzen, entfernen muss und das System säubern muss. Nur halt in diesem Fall von den Linken.
Von Demokraten.
Ja.
Warum? Warum so radikal? Warum muss man die entfernen? Ich verstehe nicht, was...
Warum der Hass?
Ja.
Ja.
Also warum braucht man so extreme Ideen? Wo kommt das her?
Ich denke, das entspricht in großen Teilen diesem Deep State-Denken. Das war ja schon auch so ein bisschen das Narrativ, ne? Trump ist 2016 an die Macht gekommen und hat es nicht geschafft, ganz Amerika umzukrempeln, right? Und die Trump-AnhängerInnen sagen eben, ja, und das lag an den Institutionen, das lag am Deep State, das lag daran, dass diese ungewählten Bürokraten Trump daran gehindert haben, den Präsidenten, der vom Volk gewählt wurde.
Auch schon wieder so ein ganz klares Gut-Böse-Schema, ne?
Ja. Vance wird 2022 zum Senator gewählt von Ohio, auch dank Thiels Spende. Und 2024 im Juli wählt Trump Vance als Running Mate aus.
Also als Vizepräsident, wenn er gewinnt.
Ja, das war eine überraschende Wahl.
Ja.
Weil Vance ist kein so ein ganz traditioneller Konservativer, der irgendwie schon viel Politikerfahrung hat oder so. Es ist kein Mike Pence, wie in der ersten Amtszeit. Sondern das ist irgendwie so ein bisschen der Internet-Guy. Das ist so der Typ, der viel auf Twitter ist, ne, der Curtis Yarvin zitiert. Und er ist halt sehr gut connected im Silicon Valley.
Naja, und auch ein Hinweis darauf hin, dass Peter Thiels Einfluss wahrscheinlich sehr groß ist.
Ja. Kapitel 5: A Star is Born. Und dann, im Juli 2024, positioniert sich auch Elon Musk ganz eindeutig mit einem Tweet.
Mhm. I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery. Ah, nach dem Attentat dann direkt.
Ja.
Also jetzt sind sie nach all den Jahren endlich vereint hinter einem Mann.
Ihrem Mann für Amerika. Und wenig später haben wir Trump und Elon Musk zusammen auf ungefähr allen Bühnen, die nicht bei 3 auf den Bäumen sind.
Ich stelle mir eine Bühne vor, die auf einem Baum ist.
Ja, eine Bühne möchte nicht. Ja, also Elon spendet in diesem Wahlkampf wohl um die 288 Millionen Dollar. Das ist der größte Betrag, der jemals in einem Wahlkampf gespendet wurde. Hüpft auf jeder Bühne rum, wo es irgendwie geht. Mhm. Trump gewinnt. Und diese ganze Arbeit, die Peter Thiel und Elon Musk und David Sachs seit Jahren, Jahrzehnten da reingesteckt haben in diese Leute, in diese Ideen, in dieses Netzwerk. Das zahlt sich aus.
Thank you and thank you, Susan. Who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know,
das ist Trump bei seiner Antrittsrede. Und die beiden werden sowas wie Best Buddies. Elon feiert auch Silvester in Mar-a-Lago. Trump posiert mit Tesla. Und das Wichtigste, Trump nimmt einen Vorschlag von Elon auf.
I mean, I think it would be great to just have a government efficiency commission that takes a look at these things and just ensures that the taxpayer money is spent in a good way. And I'd be happy to help out on such a commission.
I'd love
nämlich eine Kommission zu gründen für eine effizientere Regierung.
DOGE. Also das Department for Government Efficiency.
Genau, durch eine Executive Order von Trump am 11. Februar im Oval Office unterzeichnet er dieses Dokument, wo er DOGE kreiert. Der Name DOGE, der kommt von einem Meme und eben dann auch von einer Kryptowährung, die Elon sehr gerne mag. Aber der erinnert uns auch noch an was ganz anderes. Etwas, was uns zum Anfang von der Folge zurückbringt. Zu einem gewissen Blogger.
Meningios Magelbock.
Ich zeig dir jetzt nochmal kurz einen Ausschnitt von diesem Talk von 2012. Da stellt er ein Konzept vor, wie er den Staat umbauen würde.
So I've reduced this very complicated problem to a simple four-letter acronym, which is RAGE. And RAGE stands for Retire All Government Employees. Very, very simple.
Now, okay, er hat ein Vier-Buchstaben-Wort, was sein Konzept beschreibt. Und aber eigentlich ist es einfach ein bisschen ein Joke, weil es steht für Retire All Government Employees. Also feuer einfach alle oder schick sie in die Rente, alle Regierungsangestellten, Beamten.
Genau. Und das Kürzel dafür, das Akronym dafür ist RAGE.
Was ja eine gewisse Ähnlichkeit hat mit DOGE.
Ja, und nicht nur im Namen, sondern tatsächlich auch in dem, was sie machen.
Ich habe das Gefühl, RAGE ist auch ein bisschen, was DOGE wirklich bedeutet.
Also irgendwie scheint diese Vision inzwischen normal in bestimmten Kreisen zu sein. Also das, was dieser Blogger mit dem Harry Potter-Namen vor 10, 15 Jahren sich ausgedacht hat, das wird heute von denen umgesetzt, die ganz nah an der Macht sind.
Kennen die sich eigentlich? Also Yavin und Musk?
Nicht, dass man wüsste, aber Musk scheint auf jeden Fall mit diesen Ideen von Yavin doch vertraut zu sein. Und das sieht man auch eben an dem, was Elon und sein Team dann machen. Erstmal, sie schicken eine Mail rum.
Okay, also die Mail, mit der wir alles angefangen haben eigentlich, oder? Von der ersten Folge.
Genau.
Jetzt sind wir da. Full Circle.
Ja. Diese Mail an die Regierungsangestellten, wo die dann auflisten sollten, was sie machen und wo geguckt werden sollte, ob die noch gebraucht werden. Und Musk und sein Team schmeißen daraufhin ja auch massenhaft Regierungsangestellte raus. Oft auch illegalerweise. Killen Klimaschutzprogramme, kürzen massiv bei der Forschung und auch natürlich bei allem, was irgendwie mit Antirassismus, Geschlechtergerechtigkeit, bla zu tun hat. Alles, was woke ist. Und was wir vorhin hatten, bei J.D. Vance auch, mit diesem Hass auf die Institutionen, auf die Bürokratie, ne, dieses, wir müssen die Regierung entnazifizieren, das zeigt sich inzwischen auch total bei Elon Musk. Das hier ist aus dem Interview mit Ted Cruz, diesem republikanischen Senator, und da sprechen sie über DOGE.
And like one of the things that you told me, you said if any company kept its books the way the federal government does, they'd arrest the officers and put them in jail.
Yes. If it was a public company, it would be delisted immediately. It would fail its audit, and the officers of the company would be imprisoned. That's the level of malfeasance in the federal government, unfortunately.
It's stunning.
Okay, also er sagt, die Leute, die für die Regierung arbeiten, wenn die für ein Unternehmen arbeiten würden, wären die längst im Gefängnis, weil sie so viel lügen und betrügen.
Und eine Stelle aus dem Interview ist total bei mir hängen geblieben. Weil da wird klar, wie Musk Regierung versteht. Cruz erzählt da, vor der Wahl, da haben wir uns noch in Texas getroffen und du hast gesagt, ich will gar keinen Job in Washington, ich will nur das Login für jeden Computer.
You said, look, I don't want a job in Washington. And you said, all I want is the login for every computer.
Well, the government is run by computers. So you've got essentially several hundred computers that effectively run the government.
Also Musk sagt, die Regierung wird von Computern gesteuert. Das ist der Ort, wo man analysieren kann, wie die Regierung läuft.
Klar benutzen Beamte Computer. Und da liegen Databases, wo Informationen drin liegen. Aber genau, sein Verständnis von Regierung scheint zu sein, dass es eigentlich ein bisschen wie ein Computerprogramm funktioniert. Also,
ja.
Und ja, dass man einfach reprogrammieren kann.
Ja, und das macht er dann eigentlich auch. Also er verändert da Dinge, egal ob das legal ist oder nicht, und sagt so, wenn es euch nicht passt, verklagt uns halt und wir gucken mal, was passiert. Die Gerichte können das vielleicht wieder einholen, aber das dauert eben. Und die Gefahr ist natürlich, dass bis dahin das erreicht wurde, was du vorhattest. Mhm. Wenn du Leute feuerst, ihre Stellen streichst, kann es sein, dass in einem halben Jahr ein Gericht sagt, diese Leute hätten nicht gefeuert werden dürfen und müssen jetzt weiter bezahlt werden. Aber ihre Arbeit gibt's nicht mehr. Ihr Department gibt's nicht mehr.
Ja.
Ihr Projekt, ihre Forschungsdaten gibt's nicht
mehr. Die Realitäten sind schon geschaffen.
Ja. Kapitel 6. Träume werden wahr. Wir kehren jetzt nochmal zu Peter zurück.
Mhm.
Musk ist die ganze Zeit so mega im Vordergrund. Ne? Auch die Berichterstattung geht eigentlich crazy.
Oh, yeah.
Macht eine verrückte Sache nach der anderen. Und Peter, der ist nicht mehr so ganz auf der großen politischen Bühne. Der tritt immer wieder in Podcasts auf, gerade so konservativen Podcasts, redet über seinen üblichen Kram. Es gibt keinen Fortschritt mehr und bla bla bla. Investiert auch weiter, also sucht weiter nach den Technologien der Zukunft. Ja, und es läuft verdammt gut für ihn unter der neuen Trump-Regierung. Also Palantir unterschreibt einen Vertrag nach dem anderen, arbeitet auch mit Doge zusammen. Aber, und das ist vielleicht das Wichtigste, Elon, sein Frenemy, der setzt ganz viele von Peters Ideen und Visionen um, dazu, wie Regierung aussehen soll. Ne? Regulierung abbauen, Kontrollmechanismen abbauen, Klimaschutzprogramme killen und auch alle Diversity, Equity, Inclusion Programme kürzen. Also im Prinzip macht Elon gerade Peters Träume wahr. Und jetzt ganz am Ende möchte ich nochmal zu unserer Ausgangsfrage zurück. Wir haben ja am Anfang gefragt, ob das, was wir gerade in den USA sehen, ein Coup ist, eine Machtübernahme durch Ungewählte. Und die Leute tun sich ja auch schwer, das Wort zu benutzen, Putsch oder Coup oder so. Und deswegen haben auch die deutschen Medien immer wieder geschrieben von Doge, Elon führt mit Doge den Bürokratieabbau fort oder so. Mhm. Was sich anhört als, ja, keine Ahnung, genau. Würde halt ein paar Formulare streichen. Was, ja. Genau. Aber es gibt schon einige Experten, die das, was gerade in den USA passiert, als Coup bezeichnen. Anne Applebaum zum Beispiel oder Harvard-Professor Steven Levitsky und auch ein Historiker aus Yale, Timothy Snyder. Und von dem würde ich dir gerne etwas zeigen, weil es irgendwie so gut zu dem passt, worüber wir in der Folge gesprochen haben.
Wir sehen einen Substack-Post mit der Überschrift "Of course it's a coup." Und der Subline, miss the obvious, lose your republic. Also, wenn du das offensichtlich übersiehst, verlierst du deine Republik.
Und darin schreibt er, in diesem Jahrzehnt
power is more digital than physical. The buildings and the human beings are there to protect the workings of the computers and thus the workings of the government as a whole. In our case, an, in principle, democratic government.
Also, Macht ist heute mehr digital als physisch und die Gebäude und die Menschen sind dafür da, die Computer zu schützen und damit eben die Regierung an sich zu schützen. Als ich das gelesen habe, da musste ich sofort an dieses Gespräch zwischen Elon Musk und Ted Cruz denken, also als sie über Doge reden.
Ah ja, da habe ich gerade kurz dran gedacht, genau, dass Government die Computer sind und so. Aber also das war jetzt für mich mehr so ein, ja, natürlich läuft super viel Regierungsarbeit über Computer inzwischen, aber es sind ja Menschen, die diese Computer benutzen.
Ja, am Anfang klang das für mich auch wie so eine krasse Vereinfachung. Aber jetzt tu das mal zusammen mit dem, was Timothy Snyder geschrieben hat, weil dann bekommt es nochmal so einen ganz anderen Klang. Also was Snyder sagt ist, Demokratie heißt ja, wir haben diesen sehr ausführlichen demokratischen Prozess, wo quasi die Aufgabe des Volkes ist, RepräsentantInnen zu wählen. Die Aufgabe der RepräsentantInnen ist es, demokratische Politik zu machen, im Parlament eben, durch verschiedene Ausschüsse und whatever. Und am Ende stehen die Ausgaben. Am Ende steht, wer kriegt wie viel Geld. Mhm. Und jetzt sitzt quasi ganz am Ende an den Computern ein Typ, der all diese Prozesse und all diese Abstimmungen null und nichtig macht. Also jemand trifft Entscheidungen und überstimmt damit die gewählten Vertreter, die eigentlich laut Verfassung diese Macht haben.
Kannst du mir noch einmal sagen, warum die Computer so wichtig sind bei dem Ganzen?
Also Musk hat gecheckt, dass die Computer Chokepoints sind. Also Punkte, wo er einfach die Macht übernehmen kann, wenn er sich hinsetzt und sagt, nö, das Geld kriegt ihr nicht. Lass uns lieber Cybertrucks für 400 Millionen Dollar kaufen oder Starlink fürs Weiße Haus.
Ja.
Und deswegen ist das so ein effizienter Angriffspunkt eigentlich für sowas wie einen Coup. Für sowas wie eine Machtübernahme. Du brauchst gar keine Waffen mehr, um die Stimme der demokratisch gewählten Repräsentanten nichtig zu machen.
Aber wie muss man sich das konkret vorstellen, wie er da gerade vorgeht? Also sie haben jetzt Daten aus allen möglichen Ministerien.
Und dadurch können er und sein Team sehen, wo welches Geld hingeht. Und was Musk und seine Leute dann vor allem machen, ist eigentlich Verträge kündigen. Also manchmal ist das total banal. Ein Department, was irgendwie neue Computer einkaufen will und dann gibt es halt keine neuen Computer. Oder Verträge mit Angestellten von einem Ministerium. Dann schickt Musk oder einer seiner Leute eine E-Mail rum und da steht halt drin, zack, ihr seid gefeuert. Dann ist der ganze Prozess, den es davor gab, scheißegal.
Der Dauerauftrag ist gekündigt, sozusagen. Ja.
das Geld ist geblockt.
Ja.
Und das ist quasi der digitale Coup.
Und du hast gesagt, Palantir arbeitet jetzt auch mit Doge zusammen, ne?
Sie sind in Verhandlungen.
Ja. Ich meine, nach allem, was wir wissen, klingt das ja, als wäre das ein Perfect Match. Also ein riesige Datenmengen, die gesammelt werden von Elon und seinem Team bei Doge und Peter Thiel mit Palantir, die seit über 20 Jahren darauf spezialisiert sind oder immer besser darin werden, riesige Datenmengen auszuwerten. Und das im Zweifel nutzen kann, um was zu tun?
Um Leute abzuschieben beispielsweise. In den USA werden gerade Menschen mit Arbeitserlaubnis illegalerweise in irgendwelche Gefängnisse in El Salvador abgeschoben. Und Doge und Palantir sollen eigentlich ICE helfen. Das ist diese Behörde, die Menschen findet und abschiebt. Und das soll jetzt effizienter werden. Und dabei sollen diese Daten helfen, auf die Doge jetzt Zugriff hat. Daten darüber, wo du arbeitest, wo du zur Schule gehst oder studierst. Keine Ahnung, in was für ein Fitnessclub du gehst. Das heißt, dieses Vertrauen, was du eigentlich haben musst, um Daten der Regierung zu übergeben, ist gerade komplett in Frage gestellt.
Bisschen, ja, der Punkt, wo die beiden Geschichten scheinbar endgültig zusammenfinden. Wenn wir nochmal zu dem Bild von ganz am Anfang hingehen, mit dem Putsch, wo ich gesagt habe, ich stelle mir das so vor, dass da Gewalt angewendet wird, ne? Panzer, Maschinengewehre und so weiter. Dann würden wir es sehen. Das würde aber auch bedeuten, dass es dann erstmal eine ganz langwierige Phase gibt, wo du wahrscheinlich erstmal die Vorgesetzten von Ministerien und Institutionen erstmal absetzen musst. Du musst wirklich Personen austauschen. Und wenn ich das jetzt nochmal vergleiche mit dem, was du gesagt hast über die Computer, und dann wirkt das eben auch so viel effizienter, leiser auf jeden Fall.
Oder? Ja, man hat das Gefühl, es gibt keine Verteidigungsmechanismen dafür. Wenn du dir anschaust, wie die Regierungsgebäude sind, wie die Security-Maßnahmen sind, da gibt es unglaublich viele Schutzmaßnahmen davor, vor einem bewaffneten Coup.
Ja.
Da gibt es so viele Leute, deren Job es ist, aufzupassen, dass da niemand mit Waffen kommt. Aber dagegen eben, dass dieser Typ da reinläuft mit seinen Leuten und mit ihren Laptops. Dagegen gibt es keine Schutzmechanismen.
Ich will gerade so Joe Rogan-mäßiges Wow, Bro, think about it.
Boah, krass, ey.
Ist meine Emotion gerade. Ja, es ist... Es ist was, was wir ganz klar so in dem Ausmaß noch nicht erlebt haben. Und deshalb können wir auch so schlecht einschätzen, was es wirklich ist.
Ja. Und es zögern so viele, so ein Wort wie Coup zu benutzen. Aber vielleicht auch, weil wir uns nicht trauen, das wirklich anzuschauen und dann diese Fragen zu stellen, was man denn dann machen müsste. Was wäre denn die Konsequenz daraus?
Ja, und wenn das jetzt tatsächlich ein Putsch wäre oder ist, dann will man ja so schnell wie möglich dagegen handeln.
Musk hat inzwischen angekündigt, sich von Doge zurückzuziehen und nur so 1 bis 2 Tage die Woche da zu verbringen. Aber niemand weiß so richtig, was das dann heißt oder was sich dann ändert, wer ihn ersetzt und was dessen Ziele sind. Wir haben ja viel über die Zukunftsvision gesprochen, von Thiel und von Musk. Davon, wie sie sich die Welt vorstellen. Zum Beispiel Musk, der will, dass ein paar Menschen, eine Minderheit, eigentlich nach Gusto Gesetze löschen kann, wie halt alten Code. Oder Thiels Ideen, ne? Freiheit ohne Demokratie. Das macht eigentlich am politischen Prozess vorbei organisiert werden sollte.
Geheimdienste und so weiter.
Das sind eigentlich alles Visionen, die mit der Demokratie, wie wir oder auch die USA sie haben, nicht wirklich zusammenpassen. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber eine Sache, die wir, denke ich, schon wissen, ist, dass Thiel und Musk in den letzten Monaten, Jahren diesen Visionen ein ganzes Stück näher gekommen sind. Das war Bad Bromance. Elon Musk, Peter Thiel und ihr Weg zur Macht. Teil 3.
Wenn euch die Folge gefallen hat, schickt sie doch gerne mal euren Freunden. Oder gebt uns eine Bewertung. Das hilft anderen, den Podcast zu finden, weil er dann mehr Leuten angezeigt wird. Über euer Feedback oder Themenideen freuen wir uns natürlich auch immer. Einfach eine Mail an wildwildweb@br.de. Wir versuchen, alles zu beantworten.
Ihr habt uns zum Beispiel gefragt, wie wir es schaffen, sane zu bleiben, obwohl wir so viel online unterwegs sind. Und deswegen stellen wir euch jetzt jede Folge einen neuen Happy Place im Internet vor. Vielleicht ist ja auch einer für euch dabei. Diesmal von Viktoria Kobmann. Sie ist Host vom Tagesschau-Podcast 11KM.
Hi, ich bin Viktoria Kobmann, Host von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Und mein Happy Place im Internet ist der TikTok-Account vom Namensforscher Knut Bielefeld. Dieser Mann, eine Privatperson, erhebt als Hobby die jährliche Vornamensstatistik für Deutschland, postet aber regelmäßig aktuelle Babynamen, die in Deutschland in den vergangenen Wochen vergeben wurden und sucht dabei immer wieder ganz ungewöhnliche Vornamenskombis raus. Das erhält mir immer wieder den Tag.
Bei 11KM hört ihr jeden Tag eine neue Story von den Reportern und Reporterinnen der ARD. Zum Beispiel eine Folge über die ersten 100 Tage unter US-Präsident Donald Trump mit Ralf Borchert aus dem ARD-Studio in Washington D.C. Den Link zum Podcast haben wir euch in die Shownotes gepackt. Da findet ihr auch ein paar Lesetipps und Links zu dieser Folge.
Wild Wild Web ist ein Podcast von mir, Janne Knödler.
Und mir, André der Hörmeier.
Redaktion: Tim Howard und Vanessa Schneider. Regie: Rainer Schaller. Ton und Technik: Tim Höfer und Viktor Werisch.
Sounddesign: André der Hörmeier und Wolfgang Peres. Grafikdesign: Hanna Wiesner, Fabian Friedrich und Simon Heimbuchner. Distribution: Katrin Rajkowski, Ariane Rödel, Nathalie Forrest und Elena Sophokleos. Danke auch an Sedir Dabas und Magdalena Oppitz.
Wild Wild Web ist eine Produktion des BR Story Teams für den Bayerischen Rundfunk 2025.